Wir sind in der Apostelgeschichte dran und haben das letzte Mal gehört von dem Kämmerer, wo da der Philippus mit nachgesprungen ist und der sich dann bekehrt hat. Und jetzt kommen wir heute zu der Geschichte, die sich ein anderer bekehrt hat. Es geht um die Bekehrung von Saulus. Apostelgeschichte 9. Der Saulus kommt schon vorher in der Apostelgeschichte schnell vor, und zwar in der Apostelgeschichte 8. Und zwar, wo der Stephanus gesteinigt wird. Aber ich fange noch ein bisschen vorher an. Der Paulus ist in Tarsus geboren. Wer will, kann noch zunächst in seine Bibel schauen, wie es von der Karte her. Das ist so oben. Ja, also, wenn ihr so die Küste habt, ist es so, so oben. Und da unten ist Jerusalem, von mir aus gesehen. Und der Paulus war der Sohn von einem Pharisäer. Und ist selber dann auch unterrichtet worden, war auch Pharisäer gewesen. Es heisst, dass er in Jerusalem aufgewachsen und unterrichtet worden ist. Und zwar, ja, ist er anscheinend dann in Kindheits- Jugendjahren spätestens auf Jerusalem. Seine Schwester hat auch dort gewohnt. Und keine Ahnung, ob er dort gewohnt hat oder ob er bei seinem Lehrer gewohnt hat. Er hat, ist von Gamaliel unterrichtet worden. Und der Gamaliel ist der, wo in der Apostelgeschichte 5, 34 kommt der vor. Und zwar, wo die Apostel vor einem Hochrat geführt worden sind, hat der Gamaliel das Wort ergriffen und hat gesagt, hört mal zu, wenn das von Gott ist, dann können sie sowieso nicht stoppen, und wenn es nicht von Gott ist, wird es eh gleich ruhig sein, der Mann hat über das predigt. Also sehr ein weiser und sehr ein angesehener Mann. Und dort ist der Paulus von dem unterrichtet worden. Und ist dann als junger Mann bei der Steinigung von Stephanus dabei gewesen. Wir lesen da in der Apostelgeschichte 7, ab 58. Also sie haben dort vor Empörung stehen die Ratmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu, über das, was der Stephanus erzählt hat. Alle miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Wahrscheinlich war der Saulus schon aus irgendeinem Grund dort gewesen, also ich habe das Gefühl, es war wie eine Art ein Auftrag, weil es später steht, dass der Saulus eingewilligt hat in die Steinigung. Also es gibt da verschiedene Auslegungen, dass er irgendwie aus einem Auftrag heraus dort das irgendwie müssen bewilligen, die Steinigung. Wie auch immer, er ist ein junger Mann gewesen, der dort war und hat dort vor allem dann auf die Kleider aufgepasst von denen, wo der Stephanus gesteinigt haben. Und der Luther tut dann in Apostelgeschichte 8 noch ergänzen, dass Saulus aber hatte gefallen an seinem Tode, dass es ihm gefallen hat. Eben andere Übersetzungen sagen, er hat eingewilligt oder ist einverstanden gewesen. Auf jeden Fall dort hat er da noch lässig gefunden, wie der Stephanus dort gestorben ist. Und ab dort lesen wir, dass nachher der Saulus angefangen hat, die Christen zu verfolgen. Und ja, ich dachte, wahrscheinlich war das schon so ein recht einschneidendes Erlebnis für den Saulus, so zu sehen, wie der Stephanus gesteinigt wird und wie man da, ja, die Leute kann bekämpfen, die da die neue Lehre verbreiten. Und er hat dann, das Erlebnis hat dann eigentlich sein weiteres Handeln und sein Leben recht geprägt, weil nachher heisst es in Apostelgeschichte 8,3, Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören und ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Also hat wirklich angefangen, Leute zu suchen, die dieser neuen Lehre nachgegangen sind, und ist ja von Haus zu Haus, also hat eine rechte Anstrengung unternommen, um die Leute zu finden und ins Gefängnis zu setzen, und hat wollte die Gemeinde ausrotten. Und es war ihm gleich gewesen, Männer, Frauen, egal. Und ich habe mir dann überlegt, ob es in meinem Alltag nicht auch so Sachen gibt, die ich erlebe. Es sind vielleicht nicht so riesige Sachen wie jetzt irgendeine Hinrichtung, zum Glück nicht, aber einfach, ja, dass ich vielleicht irgendetwas sehe oder erlebe oder einen Gedanken habe und dass ich nachher plötzlich finde, ah, das ist es jetzt. Und anfange, Energie und Zeit dort zu investieren und Austrag zu setzen, um irgendwie das Ziel zu verfolgen. Zeugs, wo ich plötzlich überzeugt bin, dass jetzt da genau das Richtige ist. Eben, es können kleine Sachen sein, ein kleines Erlebnis, vielleicht, wo plötzlich sich meine Prioritäten verschieben oder so und plötzlich zack, investiere ich so viel Energie, so viel Zeit in etwas, wo ich finde, das ist jetzt genau das Richtige. Für uns ist es offensichtlich, dass das, was der Paulus oder der Saulus gemacht hat, absolut 180 Grad die falsche Richtung war. Aber ich merke, bei mir braucht es so wenig und ich laufe wie länger, wie mehr so immer ein bisschen mehr weg und immer ein bisschen mehr weg. Und wenn ich zurückschaue, wenn ich zurückgefunden habe und zurückschaue, ist es so offensichtlich, dass das Kreuz falsch war, was ich gemacht habe, was ich entschieden habe, was ich gedacht habe. Aber im Moment bin ich so überzeugt, dass das Richtige ist, was ich mache. Ich bin so einverstanden mit mir selber und der Paulus selber. Ich bin absolut überzeugt, dass er das Richtige macht. Und die Leute, die irgendetwas verbreiten, wo nicht sein kann, also wir müssen die ausrotten, wir müssen schauen, dass die wegkommen, dass die nicht können da noch weiter, ja, schlechte Sorte streuen oder ja, wie man dem will sagen, dass da irgendwie etwas Faules reinkommt. Man muss die ausrotten und fort ins Gefängnis, damit die aufhören. Der Paulus hat dann seinen Einsatz noch ausgeweitet, er hat recht viel auf sich genommen und zwar hat er sich, ich habe gedacht, wahrscheinlich wäre es heutzutage ein Gerichtsbeschluss besorgt und ist nach Damaskus gereist. Und zwar ist da in der Apostelgeschichte 9, 1 und 2. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Also mit Drohen und Schnauben, mit Drohen und Morden. Vom Morden steht vorher sonst nichts. Ich weiß nur, dass er sie etwa ins Gefängnis rühren, aber keine Ahnung, was er da alles zusammen gemacht hat mit diesen Gläubigen. Er hat einfach wirklich die Abgrundtief gehasst und er fand, die muss man einfach bekämpfen. Das kann nicht sein, dass die da ihre Lehre weiter verbreiten. Und er ist zum Hohepriester gegangen, damit er Briefe überkommt, wo ihm dann nicht so eine Art Vollmacht geben, um die Leute zu Damaskus auch gefangen nehmen. Und scheinbar hat er gefunden, er will die auf Jerusalem führen. Und ich habe mal geschaut auf der Karte. Damaskus ist von Jerusalem etwa 250-300 Kilometer weg, also relativ weit. Und der Paulus ist sicher mindestens 5 Tage zu Fuß unterwegs gewesen, bis er dort war. Also ich dachte, ja, nimmt schon etwas auf sich. Der war wirklich überzeugt von dem, was er macht. Also da finde ich, jetzt muss ich mal auf Damaskus schauen und dort mal noch ausrotten, was auszurotten gibt. Und hat ja, einen rechten Weg auf sich genommen, für das zu machen. Seine Christenverfolgung, das war sein Lebensinhalt. Und bei ihm hat wirklich jeder gewusst, woran er ist. Die Leute in Damaskus haben schon gewusst, dass der kommt. Keine Ahnung, was sie da gewusst haben, aber die haben schon gehört von ihm. Man hat den überall gekannt. Man hat gehört von dem, dass da der ist, der den Christen nachstellt. Wir werden es trotzdem noch sehen, dass da schon bis auf Damaskus vordrungen war. Und eben, er war so überzeugt von dem, was er macht. Er hat 5 Tagesmärsche in Kauf genommen, um die Christen zu holen und um sie ins Gefängnis zu rühren. Und aus Menschensicht muss ich sagen, der ist jetzt so schief unterwegs, wenn der irgendwie hat überzeugen oder abbringen von seinem Vorhaben, dann kannst du vergessen. Also da wäre nicht gegangen. Erstens war er ein gebildeter Mann gewesen, der hat sowieso noch ein paar irgendwelche Bibelstellen durchgehauen, dass da sowieso der richtige Weg ist. Und zweitens war er von seinem Charakter her einer gewesen. Ja, ein Apostel wirklich zack, vorwärts geht und nicht links, nicht rechts, sondern einfach sein Ziel verfolgt und losgeht. Also ich habe mich nicht in die Nähe gewagt von dem, um irgendwie zu sagen, hey, ein bisschen langsam und überleg doch nochmal und kann mir vorstellen, dass der anderen auch nicht anders ging. Außerdem hat Christen Angst vor ihm. Also der ja, war ein gefährlicher Mann gewesen. Und ja, Gott ist halt schon grösser als da. Hat immer einen Weg, irgendwie die Leute, die er will, zu dem zu bringen. Oder ihnen zu sagen, was er gerne will. was sie sich entscheiden zu machen, ist dann ihre Sache. Und so, wenn er eingegriffen hat, das hat halt einfach gepasst für den Saulus. Der hat halt müssen mit drastischen Mitteln da kommen, damit der Saulus dann nicht wirklich gemerkt hat, was Sache ist. Wir haben es im 9. weiter. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, sie sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saul aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Also scheinbar war er nicht alleine unterwegs gewesen, sondern er hatte auch Leute um sich scharen gehabt, die ihm nachgefolgt sind und gesagt haben, also gut, wir helfen dir, wir kommen mit. Du kannst auch nicht alleine genau die Leute holen und ins Gefängnis rühren. Wir kommen mit. Es hat Leute gehabt, die mit ihm unterwegs waren, die er wahrscheinlich angeführt hat bei seiner Mission. Und Gott ist ihm dann nicht relativ klasse erschienen. Aber nur ihm. Die Männer haben zwar das Licht gesehen, oder die Stimme gehört. Die Stimme gehört, aber hat niemand gesehen. In der Parallelstelle, wo der Saulus von dem erzählt, ist es gerade umgekehrt. Aber scheinbar ist man sich nicht ganz sicher, ob die einen das Licht gesehen haben und die Stimme gehört haben, oder die Stimme gehört oder das Licht. Egal, sie haben einfach nicht das Ganze mitbekommen, was abgeht. Und der Saulus, der hat das Licht gesehen, hat die Stimme gehört und hat schon gemerkt, da ist auch irgendeine höhere Macht. Herr, wer bist du? Also irgendetwas, was ich mir nicht erklären kann. Und der Herr hat wirklich gesagt, hat sich offenbar gesagt, hey, ich weiß, du verfolgst mich. Und hat einen klaren Auftrag gegeben in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was passiert. Und ja, ich habe mir dann überlegt, es gibt viele Situationen oder Leute, die irgendwie ich das Gefühl haben, müssen wir vielleicht irgendwie, können wir vielleicht irgendwie ein bisschen anders laufen oder eben Situationen, wo ich finde, da gibt es jetzt nur Ausweg. Das ist jetzt halt einfach so, das muss man wahrscheinlich hernehmen und aushalten oder ja, das kann ja sowieso nichts ändern. Und dort merke ich, wie ich immer wieder vergesse, das geht einfach nicht. Und ja, also ich merke, ich werde wirklich wieder anfangen, Gott mehr zutrauen. Situationen, wo ich das Gefühl habe, die kann man nicht ändern. Weil wer sonst, außer Gott, hat das hergebracht, dass das alles hier anfängt umkehren. Und was mich da in dieser Situation noch interessant macht, ist, nebst dem, dass er blind geworden ist, oder dort auch, dass er blind geworden ist, ist er extrem hilflos geworden. Er hat nichts mehr können machen. Er war irgendwo auf dem Weg in eine Stadt, gewesen, wo er vorher noch nie war. Er hat den Weg wahrscheinlich kaum gekannt. Und er hat sich nachher von diesen Männern, die mit ihm unterwegs waren, müssen führen. Und ich kann mir noch vorstellen, dass das relativ demütigend war für ihn. Er, der eigentlich vorausgegangen ist, er, der vorausgeprescht ist und eigentlich eine Idee hatte, jetzt muss man da und da machen. Und nachher ist er der, der Hilfe braucht und sich muss führen lassen in die Stadt. Ja, könnte ich mir noch vorstellen, dass das nicht so angenehm war für ihn. Nebst seiner Blindheit natürlich. Und dort ist mir so aufgegangen, ja, wir können nicht alleine. Wir brauchen immer wieder irgendjemanden, der uns an der Hand nimmt und uns vorausgeht und uns zeigt, was durchgeht. Je nachdem, eben, vielleicht haben wir auch irgendeine Offenbarung, irgendetwas, wo wir merken, oh ja, da bin ich wirklich schief drin, da geht es nicht, so geht es nicht in die gute Richtung weiter. Und sehr oft habe ich das dann mit mir selber und Gott ausgemacht. Und dann war ich so schnell wieder in dem alten Fahrwasser drin, so schnell wieder zurückgeht. Und ja, also auch ist erst in der letzten wieder gemerkt, ich muss da jemandem sagen und ich muss nachher mit jemandem zusammen an der Hand weitergehen. Ich muss da jemandem sagen, der für mich beten kann und mich an der Hand nimmt und mir zeigt, schau jetzt, die kommt, wir gehen miteinander auf den richtigen Weg zurück. Es ist gut, wenn ich das selber erkenne und Man kann das, ich habe da jahrelang, kann man das selber mit sich und Gott ausmachen, aber den Weg zurückzufinden ist so anstrengend und manchmal bist du nicht mal wieder ganz zurück auf dem Weg und schon bist du wieder abdriftet. Und das ist so gut, wenn wir wirklich jemanden haben, einen Leiter, der mit uns zusammen dann wieder zurückgeht auf den Weg und ja, wo weiss, wo wir dran sind. Im Vers 9 steht, dass der Saulus dann 3 Tage nicht gegessen und nicht getrunken hat. Ich stelle mir vor, dass sie wahrscheinlich relativ nah bei Damaskus gewesen sind, dass er nicht unterwegs dort und nicht gegessen und getrunken hat, dass sie auch nah gewesen sind, Damaskus, dass es nicht gerade am Anfang von dieser Reise gewesen ist, 5 Tage, sondern mindestens die Hälfte haben sie auch weg gehabt. Und ja, dann überlegt, warum hat jetzt der nicht gegessen und nicht getrunken? Hat ihn das so mitgenommen, dass er jetzt blind ist? Und hat einfach gefunden, jetzt will ich sowieso nicht mehr. Oder was ist da gewesen? Und wenn wir seine Geschichte anschauen, dann ist er ja Pharisäer. Er hat gemerkt, dass etwas Spezielles passiert, dass etwas Besonderes passiert ist mit ihm. Und ich denke, dort hat er wirklich einfach gewartet, bis Gott ihm sagt, wie es weitergeht. Und er gefastet in dieser Zeit und betet, weil er wirklich gemerkt hat, ja, ich muss Buße tun, ich muss schauen, was Gott mit mir will. Und er hat gewusst, was Fasten ist. Als Pharisäer ist ihm das Fasten ja nicht unbekannt gewesen. Das ist so der erste Teil von der Geschichte. Saulus, der absolut schief gelaufen ist, 100% überzeugt war, ich bin auf dem richtigen Weg, was mir sehr bekannt vorkommt, wo nachher von Gott wirklich die Offenbarung hatte, das Erlebnis, und sich hat müssen an der Hand von anderen auf Damaskus führen und sich demütigen in dem Sinn. Und dann kommt der zweite Teil von dieser Geschichte, den ich gerade so spannend finde. Und zwar habe ich gemerkt, es geht fest wieder in das hinein, was wir letzte Woche gehört haben, von dem Philippus, der unterwegs gehen muss und nicht weiss, was ihn erwartet. Da haben wir einen Mann, der auch einen Auftrag bekommt von Gott und der meint, er wisse, was ihn erwartet. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias! Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Also ein Mann, der wirklich parat war, auch das gemacht, was Gott sagt. Da bin ich. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die dir gerade heisst. Und das ist der gleiche Auftrag, wo der... Wer war es? Der Philippus, ja. Der Philippus so bekommen hat. Gang auf die Straße. Auf die Straße. Mach dich auf den Weg. Da auch. Gang auf die Straße. Und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Also er hat wirklich gefastet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wiedersehend werde. Also Gott hat ihm dort noch mehr Sachen gezeigt, währenddem als der Saulus gefastet hat und betet hat. Und der Saulus hat scheinbar gewusst, was Gott vorhat mit ihm, dass da einer kommt und ihm die Hände auflegen, hat ihm sogar den Namen gesagt. Also ganz klar ein Auftrag für Hananias, geh mit denen, der Saulus wartet dort und er hat gesehen, dass du das und das wirst machen. Und dann kommt eine sehr verständliche und sehr menschliche Reaktion, die ich absolut nachvollziehen kann. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er in deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat, und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Also ich habe gehört von dem Typ, ich weiß, was da für einen ist, ich weiß, dass der uns verfolgt, ich weiß, dass der relativ viel Macht hat, der hat Vollmacht bekommen, hier alle Heiligen gefangen zu nehmen, und du schickst mich jetzt zu dem, du kannst das nicht so meinen, ich glaube, du bist, glaube ich, Versehen her, also, kannst du es nochmal sagen? Was willst du wirklich von mir? Ich habe, glaube ich, richtig gehört. Und Gott sagt nochmal: Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, das er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf, ließ sich taufen, und er nahm Speise zu sich und stärkte sich. Ja, eben, die Reaktion von dem Hananias kann ich so gut nachvollziehen. Also, wäre sicher nicht in das Haus gegangen von dem Typ, der da alle gefangen nimmt und je nachdem eben vielleicht noch mordet oder was auch immer. Und der Herr schickt mir dort eigentlich schon in die Höhle des Löwen. Also, klar, er sagt ihm noch dann einmal Gang genommen und ich wollte ihm zeigen und das, aber ich glaube, das hat mir nicht gelangt. Also, dass der Hananias dann gegangen ist, muss ich sagen, ja, gut ab, grosser Glaubensschritt, aber ich wäre sicher nicht gegangen. Ich hätte wahrscheinlich noch 2-3 Fliesen müssen auslegen, wie der Gideon oder was auch immer, weil die Erfahrung und das, was er gehört hat von dem Mann, ist einfach absolut klar und absolut eindeutig. Das ist einer, der geht und macht und nimmt keine Rücksicht und ja, vielleicht ist das ja gefallen und der tut nochmal, wenn er blind wäre oder weiss ich nicht was, um wieder einen nicht gefallen locken, was auch immer. Und ja, Gott sei Dank, Gang einfach nur. Und so, das hat mich schon noch berührt, so die Parallele zu der Geschichte mit dem Philippus, wo Gott einfach sagt, mach dich auf den Weg, mach dich auf den Weg. Und da auch, mach dich auf den Weg. Der Philippus ist einfach gegangen, er hat nicht gewusst, was ihn erwartet, er hat einfach mal müssen laufen. Und der Hananias hat von seiner Erfahrung und von seinem Gehören sagen her eigentlich ziemlich genau gewusst, was ihn erwartet, wenn er sich auf den Weg macht. Und gleich ist er gegangen und hat Gott geglaubt. Und ja, dort so die Frage, wie fest lasse ich mich von meiner Erfahrung und von meinem Wissen abbringen, das zu tun, was Gott will. Und mir ist die Geschichte aus dem Mose wieder zurückgekommen mit dem Mann, die ist mir lange wieder nachgegangen. Wie Gott gesagt hat, nehmt jeden Tag Manna nehmen, sammeln, was ihr braucht für einen Tag. Am 6. Tag nehmt doppelt so viel, weil es wird grusig gewesen. Nehmt doppelt so viel, am 7. hat es nichts. Und sie haben mehr gesammelt und es ist grusig und stinkig geworden. Sie mussten es fortrühren. Und nachher am 6. Tag, was hat sie gemacht? Es hat Würm drin gehabt, es war wirklich grusig in dieser Zeit, wenn sie zu viel Manna gesammelt haben. Und nachher haben sie nur noch für einen Tag gesammelt. Und dann heisst es, am 6. Tag tue doppelt so viel. Meine Erfahrung wäre, hey, ich will sicher nicht wieder die Würmer in diesem Zelt drin. Geht es eigentlich noch? Wenn man jetzt jeder hat irgendwie, vielleicht zu viel gesammelt und der war grusig, hat gestunken und bis der Gestank wieder rausgehst und die Würmer überall rumgekrochen, wäre grusig, dann würde ich sicher nicht jetzt die freiwillig doppelt so viel sammeln. Und nachher ist das aber anders gelaufen. Eben, Gott hat gesagt, sammelt doppelt so viel, es wird nicht grusig und es ist nicht grusig geworden, es hat brennt für den Sonntag auch noch. Und ja, wie fest kann ich mich von dem, was ich erlebt habe und was ich erfahren habe, abbringen? Wenn sie nur für einen Tag gesammelt haben, dann haben sie halt Hunger gehabt, weil es hat wirklich nichts rum gehabt. Und es hat Leute gehabt, die schauen, ob es nicht wirklich etwas rum hat in der Wüste, die Israeliten. Und es hat nichts rum gehabt. Und die sich von ihrer Erfahrung haben leiten, ja, die haben den Hunger gehabt, weil nichts rum war. Und die anderen, die geglaubt haben, die haben nachher dann etwas zu essen gehabt. Aber ja, wie fest denke ich, hey, nein, es ist jetzt schon jedes Mal, als ich das gemacht habe, ist es so gelaufen. Jedes Mal war der Wurm drin, gewesen, jedes Mal hat es gestunken. Jetzt mache ich das sicher nicht. Und dann habe ich ja gesagt, hey, ich habe gehört, der nimmt alle Gefangen. Das stinkt, das kann nicht sein, dass der jetzt plötzlich anders ist. Aber er hat sich nicht von dem, was er gehört hat, von dem, was er gewusst hat, von dem, was seine Erfahrung war, abbringen und hat sich auf den Weg gemacht. Und dort ja, merke ich in meinem Leben, ich tue so viel einfach mit meinem Kopf irgendwie begründen und sagen, ja, so und so ist es. Und das letzte Mal war es sowieso schon so gewesen, wie soll ich jetzt wieder den gleichen Fehler machen. Und dabei ist es vielleicht genau das, was Gott will, um mich weiterzubringen und um sein Reich zu bauen. Wenn der Hananias nicht gegangen wäre, wahrscheinlich hätte Gott einen anderen schicken können. hat vielleicht noch einen anderen Hananias gefunden, weil der Saulus nicht gewusst wäre, wie der Mann heisst. Aber der Hananias selber hat dann nicht können Anteil haben an etwas Größerem. Er konnte der sein, wo Saulus die Hände aufgelegt hat und der wieder sehend worden ist. Ich meine, ja, schon noch ein cooles Erlebnis. Also ich werde es auch mal erleben. Er hat sich selber beschissen, wenn er sich nicht auf den Weg gemacht hat. Und der Saul hat vielleicht mal einen Tag länger müssen hungern oder wie auch immer. Wissen wir nicht, wie der Plan B war von Gott. Aber ja, er hat sich selber einfach um etwas betrogen, wenn er sich nicht auf den Weg gemacht hat. Und ja, ich ist so manchmal wieder nachfragen und her, ja, jetzt, weißt du, ja, vielleicht wenn das passiert, dann könnte man ja auf den Weg machen. Und könntest du mir nicht noch irgendwie durch jemanden, wenn jetzt noch jemand anruft oder so, und dann vielleicht. Und ja, Gott ist gnädig und weiss manchmal, wenn wir noch eine Bestätigung brauchen. Und manchmal braucht es einfach wirklich einen Schritt im Glauben und zack, jetzt, hey, Gott, der Schritt ins kalte Wasser und der Jordan wird sich teilen. Das haben die Israeliten auch mehr als einmal erfahren. Im Kapitel geht es nachher so weiter, das nur noch ganz kurz. Der Saulus macht wirklich 180 Grad Wende, fällt wieder an essen im Vers 19, stärkt er sich und hat dann scheinbar jeden Tag ist er wieder ein besser zu Weg gewesen. Er war auch schon vielleicht recht schlecht zu Weg gewesen nach dem Fasten. Saulus gewann immer mehr an Kraft. Vers 22 und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten und bewies, dass Jesus der Christus ist. Also er hat Vollgas gegeben, er hat angefangen zu predigen und hat den Juden gesagt, wo der Bartli den Most holt. Und Vers 23, den Juden ist relativ gleich verleidet. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Also er ist wirklich ein Vollgas-Typ gewesen. Vollgas gegen Christen und nachher, hey, das Erlebnis hat wieder gegessen und nachher wird predigt und den Juden erzählt, hey, im Fall, die sind falsch und los geht's. Und nachher sind sie so hässig geworden, dass sie gefunden haben, hey, den Typ, den müssen wir umbringen. Und ja, wie es dann weitergeht, könnt ihr sonst selber noch nachlesen. Sie, ja. Sage ich nicht mehr viel mehr dazu, vielleicht erzählt der Martin ein bisschen etwas darüber. Ich habe mir so vier Fragen gestellt, die ich mir aus dieser Geschichte ein bisschen rausnehmen will. So. Die eine Frage, für was setze ich meine Energie und meine Zeit ein? Für was brenne ich? Was ist wirklich da, wo ich mich einsetze dafür? Und ja, ich denke, da wissen wir alle relativ gut, wie schwer es ist, Prioritäten zu setzen, gerade im Alltag. Am Sonntag ist es immer so einfach, wenn man gute Leute um sich hat und miteinander zusammen sein und essen und sprechen. Aber im Alltag ja, brauche ich für andere Sachen meine Energie und meine Zeit. Und ja, kennt ihr ja auch. Wie viel traue ich Gott zu in Situationen, wo ausweglos scheinen, die unveränderbar scheinen, ja, Situationen, wo ich das Gefühl habe, ja, nur jetzt einfach so nehmen, das ist jetzt halt einfach so. Wo gibt es Punkte, wo ich mich bei der Hand nehmen und führen und mir zeigen, wo es durchgeht, wo brauche ich ja, jemanden, der mich an der Hand nimmt und mir vorausgeht und bei der Seite ist. Und vielleicht ist es so, wo stehe ich mir selber im Weg, um das zu tun, wo Gott will? Wo verlasse ich mich auf mein Wissen, auf meine Erfahrungen und bleibe mit dem lieber auf der sicheren Seite und verpasse dort aber auch ganz ein bisschen. Wo setze ich meine Energie ein? Wie viel traue ich Gott zu? Wo sollte ich mich bei der Hand nehmen? Und wo stehe ich mir selber im Weg? Es sind relativ viele Sachen auf einmal. Für dich ist etwas dabei für euch. Und wenn, dann gebt Gott eine Antwort. Wenn der andere, wenn sie Lobpreis hineinführt, geht auf jemanden zu, wenn er merkt, ja, wäre wirklich dran, jemandem die Hand zu geben. Frage Gott. Wo stehe ich mir selber im Weg? Wenn ihr Gott fragt, dann sagt es euch schon. Ja, aber es wäre gehört, man ist manchmal die andere Frage.